des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wir wollen beten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefs sagt der Apostel Paulus: Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen, sondern wir reden von der heimlichen, verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Obersten dieser Welt erkannt hat. Denn wo sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz sich ausdenken konnte, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Übertragungssaal sind. Sie gehören zu uns und wir stellen die geistige Verbindung mit ihnen her. Und dann darf ich eben sagen, dass ich in der kommenden Woche Vorträge in der DDR habe, auf Rügen. Und die unter Ihnen, die beten können, die bitte ich dafür zu beten, dass Gott das auch segnet. Es ist eine sehr mühselige und umständliche Reiserei, kann ich Ihnen sagen, nicht? Und so Gott will und wir leben, werde ich nächsten Sonntag hier wieder sein. Aber die also beten können, denken Sie an mich, an dieser wichtigen Evangelisation in der DDR. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist
und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Mohrenland zu besprechen, der auf der Heimreise von Jerusalem den Propheten Jesaja liest und nicht versteht. Und dann tritt Philippus zu ihm und sagt zu ihm: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und er mahnte Philippus, dass er aufträte und setzte sich zu ihm. Nun sieht Philippus, dass er aus dem Propheten Jesaja das 53. Kapitel hat, wo vom Leiden Jesu die Rede ist. Philippus aber tat seinen Mund auf. Das ist unser Text für heute. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing von dieser Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Vor ein paar Wochen las ich einmal in der Zeitung einen Nachruf. Es handelte sich da um einen Mann, der als Büttenredner im rheinischen Karneval sich einen bedeutenden Namen gemacht hat. Und als ich das las, nicht, dass dieser Verewigte, wie es hieß, so herrlich Bütten geredet hat, da bin ich so froh geworden, dass ich Prediger des Evangeliums bin. Sehen Sie, rein äußerlich gesehen, hat ja unser Beruf eine gewisse Gemeinsamkeit. Er steht in der Büttichen zum Kanzeln, nicht wahr? Wir verdienen beide unseren Lebensunterhalt durch Reden. Und doch, ich musste denken, wie muss das schrecklich sein, wenn man sein Brot verdient, einfach berufsmäßig durch Unsinn reden. Wie muss das dem Mann vorkommen, wenn er so abends nach Hause kommt? Ich las neulich einen Bericht über einen Auftritt von so ein paar Reisenden, sogenannten Künstlern. Und da stand der Satz: Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, als sei das stete Lachen in den Gesichtern der Vortragenden schon eingefroren gewesen. Und als dächten sie etwas ganz anderes, während ein schallendes Lachen über einen eingelernten Witz den Saal mitriss. Lieben Freunde, da bin ich froh, dass ich Prediger des Evangeliums bin. Wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft, eine ewige Botschaft, eine herrliche Botschaft, eine göttliche Botschaft. Eine Botschaft, die es wert ist, dass sie immer und immer wieder gesagt wird. Wie lange bin ich wahr? Ich glaube 35 Jahre. Ich bin es nicht müde geworden, diese Botschaft immer und immer wieder zu sagen, denn sie ist es wert. Mit derselben Freude, mit der ich heute hier auf der Kanzel stehe, mit derselben Freude saß vor fast 2000 Jahren der Philippus in dem Reisewagen bei dem Kämmerer und predigte ihm das Evangelium von Jesus. So steht hier, das Evangelium von Jesus. So ist die Botschaft hier beschrieben. Diese ewige, göttliche, herrliche Botschaft, das Evangelium von Jesus. Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt zu Deutsch gute Botschaft. Und ich möchte das als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben. Gute Botschaft, was ist denn das? Gute Botschaft hat der Philippus dem Kämmerer verkündet. Was ist das? Gute Botschaft. Ich möchte wie üblich drei Dinge sagen. Wir bleiben dabei bis zur Pensionierung. Erstens, Evangelium, gute Botschaft, das ist nicht eine verstaute Kirchenlehre, sondern Siegesbotschaft. Siegesbotschaft. Sehen Sie es? Also erstens nicht eine verstaubte Kirchenlehre, sondern Siegesbotschaft. Ich will Ihnen das ausführen. Sehen Sie, Samstagnachmittags tagt mein BK, das ist Bibelkreis für höhere Schüler. Da gibt es verschiedene Gruppen, die Oberklasse und Mitteldeck, das sind die Tertianer. Und da kam ich neulich mal ins Haus und da spielte das Mitteldeck da draußen Fußball, da wurde gewaltig gedötscht. Und nach einiger Zeit streckte ich meinen Kopf aus dem Fenster und rief ihn runter, sie möchten nun raufkommen zur Bibelarbeit. Das ist so die Hauptsache, das Eigentliche. Und da musste ich lachen, wie ich sah, wie so zwei Tertianerchen zu ihren Fahrrädern schlichen, die sie da hinten hingestellt hatten, und drauf und abgesaust. Und da fragte ich die anderen, sagte mal, warum hauen die jetzt ab? Geht ja jetzt erst richtig los. Ja, sagten die anderen, die sind überzeugt, Bibelarbeit, das ist langweilig. Das Fußballdötchen, das ist Sache, aber Bibelarbeit, das ist langweilig. Oh, das denken nicht nur Tertianer. Das denken in unserem Volk auch die getauften Hasen, die sogenannten Christen. Denk dir mal, wenn der zehnte Teil der Evangelischen in Hamburg in die Kirche ginge, da wären die Hamburger Kirchen überfüllt. Wenn der zehnte Teil bloß in die Kirche ginge, wären die Hamburger Kirchen überfüllt. Und die Kirchen sind leer, bis auf ein paar. Nicht? Das heißt, die Hamburger sind, ich rede jetzt von Hamburgern, um die Essener nicht zu kränken, nicht wahr? Die Hamburger sind überzeugt, das Evangelium ist, das ist langweilig, das ist eine verstaubte Kirchenlehre. Das ist nicht aktuell. Nein, nein, das ist nicht aktuell. Was denn aktuell? Was ist aktuell? Bildzeitung, nicht? Bildzeitung. Ich sah Khrushchevs Schlafzimmer so. Mutter tötet ihre zwei Kinder. Die 100 Frauen des Ibn Saud, so, das ist aktuell, nicht wahr? Aber, Evangelium, verstaubte Kirchenlehre. Ab und zu kommt ein Pfarrer, da gibt es ein bisschen Mühe, das nicht so ganz langweilig zu predigen, da kommen noch ein paar Leute, aber im Grunde ist das passé. Und lieben Freunde, sehen Sie, das ist ein ungeheurer Irrtum. Evangelium ist nicht eine ehrwürdige, museale, verstaubte Kirchenlehre, sondern Siegesbotschaft. Siegesbotschaft. Der ursprüngliche Sinn des Wortes Evangelium heißt, der ursprüngliche Sinn heißt Siegesbotschaft. Sehen Sie, da ist der 68. Psalm. In dem wird uns in ganz großen Zügen die Geschichte Israels erzählt. Und die unter Ihnen, die die Bibel kennen, die wissen, dass da mittendrin der merkwürdige Satz steht, wo von Siegen des Volkes Gottes die Rede ist. Doch Herr gab das Wort in großen Scharen Evangelisten. Was soll das heißen? Da hatte das Volk Gottes einen großen Sieg erfochten über die Philister. Doch Herr hatte ihnen Sieg geschenkt. Und nun liefen die Siegesboten in großen Scharen übers Land und riefen es aus, Jehova ist der Sieger über alle Götzen. Der Herr gab das Wort in großen Scharen Evangelisten. Evangelisten, das war Siegesboten. Bin sehr froh, nicht? Die DDR fahre, als Siegesbote darüber gehe, nicht wahr? Nicht als Siegesbote einer westlichen, östlichen Welt, sondern als einem Siegesbote der Sieger Jesu Christi. Das ist der eigentliche Sinn von Evangelium. Siegesbotschaft, das ist etwas anderes wie eine verstaubte Kirchenlehre, nicht? Siegesbotschaft. Und nun schauen Sie mal ins Neue Testament hinein. Das ist Siegesbotschaft. Ah, wo soll man anpacken? Vor mir stehen die Apostel, wie sie am ersten Pfingsttag auftraten. Eine Menge ist zusammengekommen, staunend, fragend, spottend, hörend. Und da tritt der Petrus nun hervor und sagt dieser Menge, und in dieser Menge spricht er gleichsam die ganze Menschheit an: Jesum Christum, den Sohn Gottes, den habt ihr ans Kreuz geschlagen. Er spricht alle an, uns, alle. Den habt ihr ans Kreuz geschlagen. Und dann jaucht seine Stimme auf: Den hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Siegesbotschaft. Wollen wir mal unsere Geschichte noch mal hineinsehen? Da sitzt dieser Äthiopier, dieser vornehme Mann aus dem Mohrenland, wie die Bibel sagt. Er kommt von Jerusalem, etwas enttäuscht. Und auf seinem Schoß liegt die Buchrolle des Propheten Jesaja. Die studiert er, während sein Wagen, sein Reisewagen, nicht wahr, mit Pferden gezogen, durch den Sand da sich quält an der Wüstenstraße. Er ist an eine Stelle gekommen, die vom Kreuzestode des Sohnes Gottes spricht. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das verstummt vor seinem Scherer. Der Kämmerer versteht die Stelle nicht. Und da kriegt er aber einen Helfer. Auf einmal steht der Philippus da, von Gott geschickt, und setzt sich zu ihm. Und da sagt der Kämmerer: Von wem ist denn hier die Rede? Ich verstehe das nicht. Und da ist: Da tat Philippus seinen Mund auf und verkündigt ihm die gute Botschaft, die Siegesbotschaft von Jesus. Und da müssen wir nun doch einen Augenblick innehalten. Meine Freunde, da war vom Kreuz Jesu die Rede. Vom Kreuze Jesu. Dass die Auferstehung Jesu Siegesbotschaft ist, klar. Aber das Kreuz Jesu? Ist denn das Kreuz Jesu auch Siegesbotschaft? An Karfreitag, da wird doch immer alles schwarz verkleidet. Trauer, ist denn das Kreuz Jesu Siegesbotschaft, meine Freunde? Oh ja, er verkündigt ihm an dem Wort vom Kreuz die Siegesbotschaft von Jesus. Sehen Sie den Gekreuzigten an, was sein letzter Schrei: Es ist vollbracht, das ist ein Siegesjubel. Und nun will ich Ihnen mal eine Stelle aus dem Kolosserbrief vorlesen. Ich kann das nicht lange ausführen, wo Ihnen deutlich werden kann, wie das Wort vom Kreuz Siegesbotschaft ist. Ich lese ihn in der modernen Übersetzung. Da ist auf Jesus geschaut, wie er am Kreuz hängt. Getilgt hat er den ganzen Schuldzettel, der uns belastet hat. Und die Mächte der hintersinnlichen Welt entlarvt hat er sie. Öffentlich an den Pranger gestellt, der Verachtung preisgegeben. Sehen Sie, das ist die Botschaft der Bibel. Kreuz Jesu, der größte Sieg über sämtliche dunklen Mächte, die den Menschen binden können. Es gibt ein Siegeslied von Dora Rappert, unterm Kreuze angestimmt. Lassen Sie mich einen Vers daraus sagen. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Du hast erworben Heil für die ganze Welt und hast aufs Völligste gezahlt das Lösegeld. Du riefst mit lauter Stimme durch Todesnacht: Es ist vollbracht. Du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Sehen Sie, der Philippus hat dem armen Kämmerer da nicht eine verstaubte Kirchenlehre verpasst, nicht, sondern hat ihm Siegesbotschaft verkündigt. Siegesbotschaft von Jesus. Und das Zweite, was ich sagen möchte: Evangelium, hat er gesagt. Nicht Moral, sondern Evangelium. Nicht Moral, sondern frohe Botschaft von den Taten Gottes. Hören Sie, zweitens, Ich sehe, es ist hier schrecklich warm, es ist, als wenn einer geheizt hätte, aber lassen Sie sich das nicht anfechten, nicht? Möge das Wort Gottes wie ein kühlender Tau in diesem etwas überfüllten Saale sein. Zweitens, der verkündigt Evangelium, das heißt nicht Moral, sondern Taten Gottes. Sehen Sie, so ein Pfarrer, der erlebt manchmal sehr monoton immer dieselben Geschichten. Und eine Sache, die ich immer wieder lebe, sieht so aus. Sag Herr Schulz, Herr Meier, Herr Bumskopf, ich wollte Sie einladen, kommen Sie auch mal in unseren Gottesdienst. Ist aber schon voll, aber wir finden schon noch für Sie einen Platz. Dann kriege ich so oft die Antwort, Herr Pastor, alles schön und gut, aber das habe ich nicht nötig. Ich weiß von alleine, was ich zu tun und zu lassen habe, da brauche ich keine Predigt zu. Möhre Väter auch schon gesagt, nicht? Ja. Ich weiß von alleine, was zu tun zu lassen, da brauche ich hier Predigt nicht zu. Da ist also die neckische Vorstellung, dass ich hier auf der Kanzel Ihnen mitteile, was Sie zu tun und zu lassen haben. Mit anderen Worten, dass ich Ihnen hier Moral predige. Immer hübsch lieb sein, nett sein, keep smiling und so. Meine Freunde, das ist ein ungeheurer Irrtum. Das ist ein ungeheurer Irrtum. Das Evangelium handelt nicht von dem, was wir tun oder tun sollen. Sondern das Evangelium handelt von dem, was der lebendige, große, schreckliche Gott getan hat und tut für uns. Evangelium ist Freudenbotschaft, so kann man es auch übersetzen. Evangelium, Freudenbotschaft. Moral ist keine Freudenbotschaft. Wenn ich meine Papa beim Essen sage, setz dich gerade hin, fahre nicht mit dem Finger in die Nase, hast kein sauberes Taschentuch, so nicht. Lachfreundlich, das ist also nicht gerade Freudenbotschaft. Evangelium, Freudenbotschaft, redet nicht von dem, was wir tun oder tun sollen oder tun müssen, sondern von dem, was der große, gewaltige, schreckliche Gott getan hat für uns. Bitte nehmen Sie das mal auf. Ich will nicht bestreiten, dass weite Teile aller möglichen Kirchen Moral predigen und sonst nichts. Aber dies ist nicht mehr die frohe Botschaft. Frohe Botschaft ist die Predigt von dem, was der lebendige Gott für mich getan hat. Was hat er denn getan? Ah, jetzt kann ich noch mit dem Wort der Bibel sagen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, den einen einzigen gab, auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was hat Gott getan? Er hat in diese verfluchte Welt, manchmal bin ich sie leid, dass Gott noch nicht leid ist, das ist zum Staunen, dass Gott in diese verfluchte Welt das Kreuz gestellt hat. Das Kreuz zum Signal. Er sucht uns, er hat uns lieb. Das Kreuz, wo ich mein Gewissen geheilt bekomme, wo ich meine Schuld abladen darf, dass sie wirklich weg ist, wo ich Frieden mit Gott finde, das Kreuz, wo der Himmel und die Liebe Gottes und ewiges Leben alles für mich aufgetan ist, das tut Gott. Und er gibt seinen Geist, der uns hinzieht zum Kreuze Jesu, dass man ein Kind Gottes wird. Und wenn man ein Kind Gottes wird, hat man ausgesorgt für alle Zeiten, nicht? Da ist man bloß noch fröhlich und guter Dinge. Ich habe es oft erzählt, als mein Vater starb, da ließ er uns das Lied singen. So stimme ich ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Es ist schrecklich, wenn die Leute am Ende ihres Lebens Fazit ziehen, das und das und das habe ich getan. Und dann lassen sie ihre Sünden in der Verborgenheit. Gott wird sie ans Licht ziehen. Das ist ein Fazit. Ich habe das Evangelium begriffen. Gott hat durch Jesus was an mir getan. Nee, das Evangelium, was Gott für uns tut.
Können Sie trotz der Hitze mal einen Augenblick in etwas schweren Gedanken mitgehen? Sehen Sie, es sitzen sicher ernste Leute hier, die sagen, ja, aber Pastor Busch, jetzt müssen wir doch eine Frage stellen. Kann denn einer, der das nur glaubt, einfach so weiterleben wie bisher? in all seinen Sünden? Evangelium ist nicht Moral, gut und recht. Aber wie ist denn mit dem Gesetz Gottes? Gilt das nicht mehr? Gilt das nicht mehr? Gilt das Gesetz Gottes? Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden. Gilt das nicht mehr? Da sage ich, doch, das gilt. Paulus sagt im Römerbrief, das richten wir jetzt richtig auf erst. Und es gibt ein sehr ernstes Wort, das möchte ich Ihnen mitgeben, im Hebräerbrief. Lasst uns nachjagen der Heiligung, ohne welche wird der Heiligung unseres Lebens, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Aber sehen Sie, ich muss Ihnen jetzt sagen, das ist das Erstaunliche, dass dieses Gesetz Gottes hineingenommen wird in die Freudenbotschaft. Ich kann Ihnen das nicht anders erklären als durch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Sie kennen die Geschichte, wie Gott Israel aus Ägypten führt. Ach, da ziehen sie in die Freiheit. Erlöst, er hat alles getan, er hat den Pharao geschlagen und nun ziehen sie aus. Und bums, da stehen sie am Roten Meer. Und wie sie da sind, kommt die Schreckensbotschaft. Die Ägypter jagen uns nach mit Heeresmacht. Uns zurückzubringen, die alte Knechtschaft. Da kommt die Verzweiflung. Vor ihnen das Meer, rechts und links Felsen, hinter ihnen die Ägypter. Mausefalle. Und der Mose schreit zu Gott und er sagt Gott was Unerhörtes. Mose, sag ihnen, dass sie ziehen. Ja, ziehen, wohin denn? Ist ja alles zu. Sag ihnen, dass sie ziehen. Ja, wohin? Können doch nicht. Und sehen Sie, es ist die Lage eines Menschen, Freunde, hört jetzt zu, das ist die Lage eines Menschen, der einen Anfang mit Jesus gemacht hat und göttlich leben will. Und auf einmal merkt er, ich kann nicht. Hinter mir das Gesetz Gottes, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehen, du sollst Gott über alle Dinge fürchten und lieben. Du sollst nicht neidisch sein, du sollst nicht lügen. Hinter mir ist Gesetz Gottes, wie die Philister, wie die Ägypter. Und vor mir ist der Weg versperrt, da ist Fleisch und Blut und mein böses Herz und die Welt und die Freunde und ich kann ja nicht, ich kann ja nicht. Wie geht die Geschichte weiter mit den Kindern Israel? Da sagt der Herr, Mose, sag, sie sollen ziehen. Und sagt Mose, auf, wir ziehen. Ja, wohin denn? Da reißt Gott mitten durchs Meer einen Weg. Und nun können sie ziehen. Und meine Freunde, so ist das mit der Heiligung unseres Lebens. Gott tut alles, gibt dir nur deinen Willen her. Jesus erlöst. Der Geist Gottes wird. Sieh du nur los. Und glaube es, dass Jesus dein Heiland ist. Zieh fröhlich deine Straße und lass ihn wirken. Er ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. Das ist Freudenbotschaft. Das ist Freudenbotschaft. Nicht unser Tun, nicht Moral, sondern er tut alles und alles in uns und durch uns. Lassen Sie mich noch ein Drittes sagen. Was Evangelium? Nicht eine verstaubte Kirchenlehre, sondern Siegesbotschaft. Nicht Moral, sondern Tun Gottes. Drittens, nicht Religion, sondern Jesus. Nicht Religion, sondern Jesus. Sehen Sie nochmal diesen Reisewagen. Die Bibel liegt zwischen den beiden Männern. Da tat Philippus den Mund auf und predigt ihm die Siegesbotschaft, die Freudenbotschaft von Jesus. Herr, kürzlich wurde mir erst wieder von einem Mann gesagt, den man ein paar Mal eingeladen hat in Gottesdienst, und der dann nicht kam und erklärte, er hätte gar kein religiöses Interesse. Und da habe ich ärgerlich gesagt, so ein Quatsch, ich auch nicht. Ich bekenne es, ich habe kein religiöses Interesse. Für Glocken, Orgel, Weihrauch, was weiß ich alles, Gewänder, da mache ich keinen kleinen Finger krumm. Darum drängen wir uns hier im Saal. Ich hätte natürlich auch kämpfen können um Glocken, all den Zauber. Ich habe kein religiöses Interesse. Und der Kämmerer auch nicht. Der Kämmerer auch nicht mehr.
Der Kämmerer hat hinter sich alles, was mit Religion zusammenhängt, hat er schwer hinter sich. Er hat seinen heidnischen Götzenkult mitgemacht, Tempel, Priester, feierliche Tänze. Sein Herz blieb leer, ist nach Jerusalem gekommen. Ja, da war erst der richtige Kult, aber sein Herz blieb leer. Er ist mit Religion fertig. Er ist mit Religion fertig. Er hat erfahren, bitte hören Sie mir gut zu, sonst gibt es tolle Missverständnisse, nicht? Aber wie sollte es die nicht geben? Es macht auch nichts. Heißt ja heute Abend weg. Er ist mit Religion fertig. Er hat eins gelernt, meine Freunde. Alle Religion ist wie eine Leiter, mit der wir zu Gott aufsteigen. Alle Religion gibt Erhebung. Wenn du auf eine Leiter steigst, bist du oben, nicht? Aber alle Leitern sind zu kurz. Alle. Es gibt keinen Weg von uns zu Gott. Alle Leitern sind zu kurz. Und nun gibt es eine wundervolle Geschichte im Alten Testament. Da träumt der Jakob. In der Wüste liegt er auf dem Stein. Da träumt er, dass vom Himmel, von der unsichtbaren Welt, von einer anderen Dimension, eine Leiter herabgelassen wird. Bis genau zu ihm. Und da steigen die Engel Gottes auf und nieder. Eine wundervolle Weisung. Lieben Freunde, alle religiösen Leitern sind zu kurz. Da tut Gott den Himmel auf und lässt eine Leiter von oben zu uns, bis zu dir hin, in Jesus. In Jesus, seinem Sohn, der für uns stirbt und der auferstanden ist, kommt er zu uns. Sehen Sie, der Philippus hat dem Kämmerer, nicht eine neue religiöse Leiter hingestellt und gesagt, versuch die mal, die ist 3 Sprossen länger. Er hat ihm nicht eine neue religiöse Leiter hingestellt, sondern er hat ihm berichtet, Gott ist zu uns gekommen. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Ich könnte Ihnen das richtig klar machen. In die Verwirrung unserer Zeit hinein, wo alles mögliche Religiöse mit christlich bezeichnet wird und eine Generalverwirrung ist. Ich kriege so oft, wenn ich mit Weltmenschen über das Evangelium spreche, immer die Frage gestellt, ja, aber Herr Pastor, die anderen Religionen sind doch auch ganz gut. Islam und warum sie immer bloß vom Christentum? Es gibt auch die anderen Religionen, sind doch auch ganz gut. Dann sage ich, ob ärgerlich einer Bernd oder Mohammedaner, ist mir doch ganz egal, nicht? Die anderen Religionen sind auch ganz gut. Meine Freunde, solange Leitern, die mittendrin aufhören, gut sind, sind alle Religionen gut. Nicht? Solange Leitern, die mittendrin aufhören, der freien Luft gut sind, sind alle Religionen gut. Und dann muss ich drauf rumsteigen, wer Spaß hat. Ich persönlich freue mich, dass wir in den Weihnachtsliedern singen, dass Gott die Leiter von oben zu uns herablässt. Und dass wir das singen dürfen, sehet doch da, Gott will so freundlich und nah zu den Verlorenen sich kehren. Da tat Philippus den Mund auf und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Nicht eine verstaubte Kirchenlehre, sondern eine Siegesbotschaft. Nicht eine Moral, sondern Gott tut was für dich. Da am Kreuz errettet er dich. Nicht eine Religion, sondern Gott ist in Jesus zu dir gekommen. Nicht eine Religion, sondern Freudenbotschaft von Jesus. Gott schenkt uns rechte Erkenntnis seines Heils. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist und all unsere Fragen und Suchen und Sehnen beantwortest und all unsere Schuld ordnen willst, Herr. Hilf uns doch, dass wir vor dir richtig offenbar werden als die verlorenen Sünder, die wir sind. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 207, den 2. Vers singen. Yeah.
Segen singen wir stehen an Gesang 53, Vers 1. Ich muss doch noch mal erinnern, die Tische, wo die Frauen und Mädchen sich eintragen für den Kindergarten in nächster Zeit und die Tische, wo man seine Feriengabe abgibt. Wir wollen still werden und beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Dein ist das Reich.
Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.